dass Jesus uns liebt. Und das ist bestimmt nichts Ungewöhnliches oder so. Aber ich habe halt wieder gesessen und war irgendwie nachher auch nochmal draußen, irgendwie als eigentlich schon alles fertig war mit der Predigt, und habe irgendwie nochmal den Gott gefragt, hör mal, was soll ich den Leuten heute sagen? Wie, was möchtest du, was ich ihnen sage? Oder völlig mal anders gesagt, wenn du jetzt heute Abend nach Remscheid kommen würdest, Jesus, was würdest du den Leuten sagen? Und das war eigentlich wieder dieses ganz starke Empfinden da, dass Jesus einfach nur sagt, sag ihnen, dass ich sie lieb habe. Und vielleicht könnt ihr gar nichts damit anfangen, und das ist auch eigentlich nicht so ein Thema, über das ich so gerne predige oder was ich so gerne sage. Aber ich glaube eigentlich, dass es etwas total Bedeutungsvolles für uns als Menschen ist, und dass es nicht mal nur wir Christen sind, für die das wichtig ist, sondern dass Liebe eigentlich ein unheimlich zentrales Thema ist irgendwie im Leben von uns allen. Und dass irgendwie gerade diese Tatsache, dass Gott uns Menschen liebt, etwas ganz, ganz Besonderes ist. Und wahrscheinlich ist das so, dass das dem einen oder anderen schon irgendwie ganz schön auf die Nerven geht, weil diese ganzen Jesus-liebt-dich-Sprüche und Jesus-loves-you-Buttons und, keine Ahnung, T-Shirts und Tonträger, wo das drauf ist, irgendwie, das kommt einem ja manchmal schon hinten wieder raus, kaum dass es vorne reingekommen ist. Aber ich glaube dennoch irgendwie, dass es eigentlich etwas total Entscheidendes ist, für uns als Christen das zu verstehen, dass es wirklich eine Wahrheit ist, dass Jesus uns absolut liebt. Und dass es nichts gibt, irgendwie, was man dazu sagen könnte, dass es eigentlich nichts gibt, was man davon wegnehmen könnte, dass es nichts gibt, was wir machen könnten, damit Jesus uns mehr liebt, und dass er uns nicht mehr liebt, wenn wir jetzt besonders heilig sind, und dass er uns nicht weniger liebt, wenn wir besonders unheilig sind, sondern dass Gottes Liebe wirklich etwas total und absolut Bedingungsloses ist. Und ich glaube, dass diese ganze Sorgensache, die wir hier jetzt gerade besprochen haben, oder wo die ganzen Zeugnisse waren, dass das eigentlich auch vieles damit zu tun hat, weil Jesus uns nämlich etwas nehmen möchte. Und ich glaube, das ist unheimlich oft so, dass wir uns so die Vorstellung machen, wie dass Jesus uns etwas geben möchte, nämlich irgendwie jede Menge Regeln, an die man sich halten muss und so. Aber ich glaube, dass eigentlich echt der ganze Kern des Evangeliums ist, dass Gott Mensch geworden ist, um Menschen zu dienen und Menschen irgendwie etwas zu nehmen, ihre Sorgen zu nehmen, ihre Sünden zu nehmen, ihre ganze am Rad Dreherei zu nehmen, Depressionen, Krankheiten, was weiß ich was, dass Gott wirklich Mensch geworden ist, damit wir nicht mit diesen ganzen Sachen rumlaufen müssen. Und ich werde gleich irgendwie darüber predigen, wie das Gottes Gegenwart immer da ist. Aber ich würde gerne irgendwie diese Predigt einfach anfangen, wie mit dem Gebet, und würde gerne mit euch beten, dass das passiert. Und ich weiß nicht genau, wie das damals gewesen ist, als Jesus so seine Reden gehalten hat, seine Predigten gehalten hat. Da war ja auch einiges drin, wie kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich weiß nicht, wie das gewesen ist, ob er für die Leute gebetet hat oder ob sie das gehört haben und auf einmal verstanden haben, ja, Gott ist wirklich für mich, Gott ist auf meiner Seite und Gott ist bei mir. Und dann war es irgendwie weg, oder ob er noch irgendetwas gemacht hat dabei. Aber ich glaube, dass diese Erkenntnis etwas total Wichtiges ist, zu wissen, Jesus ist wirklich auf meiner Seite. Und es ist gar nicht so, dass Gott irgendetwas von mir verlangt, sondern es ist so, dass Gott echt hier ist und dass er uns sieht und dass er sieht, wie worunter wir leiden, und dass er sieht, dass hier ein paar Leute sind, die totale Sorgen haben wegen Beruf und andere Leute Sorgen haben wegen was weiß ich was. Und dass Jesus echt da ist und sagt, hey, ich nehme dir das ab. Und ich glaube, das ist eigentlich die Möglichkeit, es wirklich erlöst zu sein und glücklich zu sein, für dass man das wirklich weiß, hey, ich kann meine Sorgen abgeben. Und ich muss die nicht mehr haben, sondern da ist wirklich ein Gott, der es gut mit mir meint. Und ein Gott, der mir helfen möchte in diesen ganzen Sachen. Und ich kann das wirklich loswerden. Und es ist ganz schön schlimm, irgendwie, wenn man immer so beladen rumläuft und einen geistlichen, gekrümmten Rücken schon hat, irgendwie, weil das so schwer ist, sich durchs Leben zu schleppen. Aber Jesus will echt irgendwie, dass das aufhört. Also lass uns doch einfach mal dafür beten, dass wir das merken, weil ich weiß, Gott ist jetzt hier. Und das fand ich gerade sehr inspirierend, was hier an Zeugnissen gekommen ist. Und ich glaube irgendwie, dass da auch einiges prophetisch ist, sage ich mal dazu. Und dass Jesus wirklich hier ist und uns da dienen möchte und begegnen möchte. Okay? Gut, das nehme ich als ein Amen. Halleluja. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist mit deinem Geist. Gott, ich danke, dass du in uns bist, dass du bei uns bist. Gott, und ich bitte dich, dass du uns das Empfinden auch dafür gibst. Herr, und ich bete jetzt für jeden, der hier ist und richtig Sorgen hat. weil der einfach nur in dieser Welt gefangen ist. Gott, ich bitte dich, dass du uns frei machst davon. Halleluja. Jesus, ich danke dir auch, oder ich bete auch mir für diesen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Gott, und du weißt irgendwie, dass viele in Situationen stecken, die sich verstandesmäßig nicht mehr klären lassen oder wo alle Logik sagt, irgendwie, dass es schlecht aussieht. Gott, und wo es eigentlich das Natürliche und Vernünftigste ist, da drunter zu leiden. Gott, und ich bete, dass du gerade diesen Leuten jetzt deinen Frieden gibst. Herr, ich danke dir, dass dir nicht zu schwer ist, dass du alles machen kannst. Amen. Ich möchte gerne darüber predigen, dass Gott alltäglich ist. Und ich kann mir vorstellen, dass so, wenn man das zum ersten Mal hört, denkt man sich vielleicht, Alter, das ist eine böse Aussage. Gott ist doch nicht alltäglich, sondern Gott ist was ganz Besonderes. Und ich will das auch nicht irgendwie so verstanden haben, was ich jetzt meinen würde, dass Gott irgendwie etwas ganz Normales ist oder etwas Langweiliges, was einfach ist wie alles andere, sondern ich glaube natürlich auch an das, was wir im Vater Unser immer beten, geheiligt sei dein Name, also dein Name ist was ganz Besonderes für uns, du bist etwas ganz Besonderes für uns. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass Gott immer da ist und dass Gott irgendwie in jeder Alltagssituation da ist und dass es nicht besondere Situationen gibt, wo Gott ganz besonders da wäre, sondern dass unser Gott immer bei uns ist. Und das ist das, was ich damit ausdrücken möchte, irgendwie, dass wir keinen Gott haben nur für besondere Minuten und besondere Stunden, der im Gottesdienst da ist oder wenn wir Straßenevangelisation machen oder wie gerade beim familiären Kaffee trinken, leiden und schwitzen, sondern dass Gott echt immer da ist und dass wir einen Gott haben, wo es vollkommen egal ist, ob wir irgendwie zu Hause am Herd stehen und kochen oder ob wir unsere Kinder erziehen oder ob wir auf der Arbeit sind und da im Tiefbau irgendwo knechten. Oder ob wir irgendwie etwas total Frommes und Heiliges gerade machen, also nach unseren Vorstellungen fromm und heilig, dass Gott trotzdem immer da ist. Und ich glaube, dass wir manches Mal irgendwie so eine Vorstellung davon haben, dass das nicht so ist. Irgendwie, dass Gott mal da ist und dann ist er wieder weg. Und es ist oft, wenn wir beten, irgendwie, dann sind unheimlich viele Gebete so, ja Herr, ich bitte dich, siehst, dass ich da hingehe und ich bitte dich, dass du echt da bist. Und das ist etwas, was ich selber auch irgendwie hin und wieder mal bete oder eigentlich gar nicht so selten bete, wenn ich für einen Gottesdienst bete, dass ich sage, Jesus, ich bitte dich, sei mit deinem Heiligen Geist da, mach doch, dass die Leute irgendwie dich merken können, dass ich dich merken kann. Oder du siehst, ich muss jetzt hier eine Predigt vorbereiten oder ich habe da einen Termin und ich bitte dich, sei wirklich da. Und das ist in Ordnung, sowas zu beten. Ich sage nicht, dass das irgendwie verboten werden sollte oder so. Aber es ist, man muss wissen, warum man das betet. Ich bete das immer irgendwie so mit dieser Sichtweise, dass ich gerne möchte, dass ich Gott erfahren kann, aber ich weiß natürlich, dass Gott immer da ist. Und ich habe manchmal das Gefühl irgendwie, dass es bei vielen so ist, dass man weiß und wie das Gott da ist, wenn man ihn gerade spüren kann. Ja, wenn man im Lobpreis ist und es wird einem gerade warm und kalt oder wenn man beim Bibellesen ist und man hat gerade voll die Erkenntnis, dann weiß man, ja, Gott ist da. Und manchmal hat man dann so jemanden, mit dem redet man, der sagt, hey, ich weiß gar nicht, ob Gott da ist, weil ich habe Gott eigentlich noch nie gespürt. Ich habe das immer gehört, gesagt gekriegt, ich habe das oft in Gottesdiensten gehört, dass Gott ganz heftig sein kann und dass man dann unheimliche gefühlsmäßige Reaktionen hat, aber ich habe das noch nie erlebt und ich weiß gar nicht, ob Gott wirklich da ist. Und das wäre ganz falsch, das so zu verstehen, denn es ist einfach wirklich so, dass Gott immer da ist. Und ich möchte da gerne irgendwie ein bisschen drüber reden, weil ich glaube, dass das für uns eine ganz wichtige Grundlage ist, das zu verstehen, dass es ganz egal ist, wie was wir machen, dass Jesus immer bei uns ist. Und dass es eigentlich sogar so ist, das ist vielleicht ein bisschen ketzerisch, wie sich das vorzustellen, aber dass es gar nicht möglich ist, irgendwo zu sein, wo Jesus nicht ist. Und dass selbst da, wo wir gerade irgendwie total in Sünde fallen und wir am nächsten Morgen total schlechtes Gewissen haben und es uns unheimlich schlimm geht oder wir irgendwelche Sachen haben, wo wir immer, wenn wir dann denken, innerlich rot werden und nicht drüber reden können und ganz peinlich berührt von einem Bein aufs andere treten, dass selbst da Jesus dabei war. Und dass es nicht so ist, dass wir diesen Gott irgendwie ausklammern könnten, nur dass wir irgendetwas machen können, um den wieder aus unserem Leben rauszukriegen, sondern egal was wir machen, er ist erst einmal wirklich da. Und wir machen natürlich ein paar Sachen, um ihn zu erleben. Aber das heißt nicht, dass er bloß dann da ist. Es ist nicht so, dass Gott irgendwie, wenn wir ihn einladen und dann Lobpreis machen, auf einmal die Tür aufgeht und Gott kommt hier rein. Sondern er war vorher schon da, auch als gar keiner im Kultschock war, als noch keiner daran gedacht hat zu beten, als noch keine Lobpreisband da war und noch keine Predigt vorbereitet worden ist, war Gott trotzdem schon da. Und diese ganzen christlichen Dinge, die man macht, so das Beten und das Bibellesen und in Gottesdienst gehen und in Hauskreise gehen und so weiter, das macht man nicht, wie damit Gott in unser Leben kommt oder damit Gott irgendetwas tut, sondern wir machen das eigentlich, damit wir das empfinden können, was die ganze Zeit schon da ist. Und ich finde es unheimlich tröstlich, das einfach zu wissen, dass dieser Jesus immer da ist. Ich möchte euch was vorlesen, was mal ein Engel gesagt hat. Das ist ganz am Anfang des Neuen Testamentes im Matthäusevangelium. Und das ist so eine der ersten, oder das ist, glaube ich, sogar die erste Sache, die im Neuen Testament übernatürlich über Jesus gesagt worden ist. Matthäus 1, Verse 18 bis 25 und hauptsächlich reden werde ich dann über 23. Und so wurde der Sohn Gottes Mensch. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Noch ehe sie verheiratet waren, erwartete Maria ein Kind, das Gottes Geist in ihr geschaffen hatte. Josef sah keinen anderen Ausweg, als die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Er wollte gerne nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht bloßstellen. Er grübelte noch darüber nach, wie er sein Problem lösen sollte, als ihm im Traum ein Engel Gottes erschien, der zu ihm sagte, »Ey, Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn bekommen, den sollst du Jesus nennen, das heißt Retter, denn er wird sein Volk von den Sünden befreien.« Damit erfüllte sich, was Gott durch seinen Propheten vorhergesagt hatte. Eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen. Den wird man Immanuel nennen. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was ihm der Engel befohlen hatte und nahm Maria als seine Frau zu sich. Sie blieb aber Jungfrau bis zur Geburt ihres Sohnes und Josef gab ihm den Namen Jesus. Ja, es ist fast die Weihnachtsgeschichte. Vielleicht von der Jahreszeit her unpassend, aber das macht wahrscheinlich auch nichts. Also Josef war eigentlich in einem totalen Dilemma irgendwie. Er ist mit seiner geliebten Maria verlobt und auf einmal kriegt sie ihre Tage nicht mehr. Und Josef kommt sich natürlich ein bisschen komisch dabei vor und denkt natürlich erstmal irgendwie an Ehebruch, was damals schon eine richtige Katastrophe war. Irgendwie eine Frau, die mit einem Mann vor der Ehe schläft und dann ist es noch nicht mal ihr eigen. Also das wäre eigentlich schon der Tod, das Todesurteil gewesen für Maria. Und Josef hat es hin und her gerissen. Irgendwie auf der einen Seite wollte er sie auf keinen Fall bloßstellen, aber auf der anderen Seite ging das vom jüdischen Gesetz und von dem ganzen Rechtssystem damals echt überhaupt nicht. Also er konnte eigentlich nicht mehr mit dieser Frau zusammenbleiben. Und mitten irgendwie in dieser totalen Krise und Hoffnung für alle sagt das ja schön, als er noch grübelte über die Lösung, was man da irgendwie machen könnte, erscheint ihm im Traum auf einmal ein Engel. Mann, und ich fällt das immer wieder ein. Ich bete seit Jahren dafür, dass mir mal ein Engel begegnet und es ist immer noch nicht passiert. Ich finde das so ärgerlich. Also bestimmt schon seit 6 Jahren sage ich das regelmäßig. Gott, ich will mal einen Engel sehen und habe immer noch keinen gesehen. Aber gut. Aber jedenfalls, also bei Josef war es natürlich auch eine echt heftige Situation und der Engel kommt zu ihm und gibt ihm eigentlich ein paar Informationen, die für ihn total wichtig sind. Nämlich das erste ist, hey Josef, entspann dich, die Frau ist immer noch sauber, das kommt vom Heiligen Geist, das Kind, das ist alles völlig in Ordnung, da ist nichts passiert. Und das zweite ist, dieses Kind ist etwas total Besonderes. Dieses Kind sollst du Jesus nennen, das heißt, soll Retter heißen, weil dieses Kind gekommen ist, um den Menschen die Sünden wegzunehmen. Um endlich irgendwie einen Ausweg aus dieser ganzen Katastrophe irgendwie zu schaffen. Dieser Jesus, dieses Kind, das Maria da kriegt, das ist so etwas Besonderes, dass es diese ganzen Probleme, die ihr schon seit Jahrtausenden kennt, wegnehmen wird und dass es wirklich der Retter sein wird. Und dann eben das Nächste, was er eben sagt, und das ist die Erfüllung einer Prophezeiung. Und die Prophezeiung ist aus Jesaja 7, Vers 14, wo Jesaja das schon vor Tausenden oder auf jeden Fall Hunderten von Jahren irgendwie vorher gesagt hat und gesagt hat, hey, Gott wird ein Zeichen machen, eine Jungfrau wird schwanger werden und das Kind wird man Immanuel nennen, das Kind soll heißen Gott mit uns. Und ich glaube, dass die Leute damals, als Jesaja das gesagt hat, die konnten überhaupt nicht verstehen, was der Typ damit meinte. Und das ist sowieso, wenn man Jesaja mal liest, das ist total abgefahren. Er redet die ganze Zeit nur irgendwie von Jesus und es ist, als ob er irgendwie ein Fernglas gehabt hätte, mit dem man in die Zukunft sehen könnte oder als Gott irgendwie den Vorhang so ein bisschen zur Seite gemacht hat und Jesaja dahinter gucken konnte und sehen konnte, wie was Gott irgendwie in Jahrhunderten irgendwie mit seinem Volk machen wird und wie dieser Retter kommt und wie das die Welt verändern wird. Und für die Leute damals muss das ein Hammer gewesen sein, dass er sagt, es kommt eine Zeit, wo ein Mensch da ist, der heißt Gott mit uns. Und man kann das auf der einen Seite natürlich so verstehen, dass es heißt, ja, Gott ist für uns. Und das wäre sicherlich etwas, wo die Leute damals schon Erfahrungen mitgemacht haben. Da war es ja auch so, wie dass Gott für sein Volk Israel war. Und immer wenn es mal Krieg gegeben hat, dann hat Gott oft was Übernatürliches gemacht und ganze Armeen haben sich gegenseitig irgendwie niedergemetzelt und Hagel ist vom Himmel gefallen in den richtigen Momenten. Und es ist immer wieder was Übernatürliches passiert, wenn es notwendig war. Und man hat gemerkt, hey, Gott ist wirklich für uns. Und auch das ist ja was im Neuen Testament steht, wo Paulus drüber schreibt und wo er sagt, hey, wenn Gott für uns ist, wer kann eigentlich gegen uns sein? Und eigentlich ja, kann gar nichts gegen uns sein. Wenn Gott auf unserer Seite ist, dann ist es egal, wie viele Feinde wir haben, dann ist es egal, wie scheiße das Leben manchmal aussieht und egal, wohin sich die Gesellschaft entwickelt und die Welt und ganz egal, was ist, hey, wir sind auf der stärkeren Seite. Gott ist mit uns und wir haben jemand an unserer Seite, der allmächtig ist. Aber es konnte eben auch noch etwas anderes heißen. Und ich glaube, das ist viel, viel wichtiger. Nämlich Gott ist mit uns, kann heißen, Gott selber ist in unserer Mitte. Gott selbst ist bei uns. Und das war ein Gedanke, den konnte man vom Alten Testament her überhaupt nicht nachvollziehen. Da gab es ganz selten mal jemand, der wirklich Gott gespürt hat. Da gab es Propheten, zu denen hat Gott geredet und durch die hat Gott geredet, aber die waren auch nicht immer da. Es gab nicht irgendwie in jeder Generation Propheten. Und zu den anderen Leuten, ich glaube, die haben gar nichts mitgekriegt eigentlich von Gott. Und selbst irgendwie die Könige, die über ganz Israel regieren mussten, die mussten immer den Propheten fragen. Wenn gerade irgendwie was am Bach war und wieder irgendwie ein Krieg zu führen war, haben die immer ihren Laufburschen losgeschickt und gesagt, hey, frag mal den Propheten, was ich machen soll und was Gott sagt. Und dann hat der Prophet ihnen das gesagt. Und manchmal gab es so ganz schlimme Momente, da ist der Prophet von sich ausgekommen und das hieß dann eigentlich auch immer, dass der Arsch Kirmes hat. Weil wenn Gott also seinen Propheten losgeschickt hat, irgendwie dann ist gerade was richtig schief gegangen, dann hatte der König gerade richtig Bockmist gebaut oder irgendwas im Land war richtig daneben. Und man konnte also schon sagen, irgendwie wenn der Diener kommt und sagt, haha, der Prophet ist draußen, dann war auf jeden Fall Land unter. Das war irgendwie eine ganz gefährliche Situation. Hey, und das war das irgendwie was, wo die Leute drin gelebt haben. Und dann kommt irgendwie einer an, so wie Jesaja, auch ein total abgefahrener Typ und der die ganze Zeit völlig seltsame Visionen hat. Und der sagt, hey, es kommt eine Zeit, da ist das anders. Gott selbst wird in unserer Mitte sein. Gott selbst wird bei uns sein. Gott selbst wird mit uns sein. Und ich bin sicher, dass sie es nicht verstanden haben. Und es ist im Hebräerbrief so eine schöne Zusammenfassung noch des Alten Testamentes, Hebräer 11, Vers 13 ist das. Da hat der Schreiber des Hebräerbriefs das ganze Kapitel darüber geredet, was es für Glaubenshelden im Alten Testament gab und was die erlebt haben mit Gott und wie übernatürlich das war und wie heftig das war und wie sehr Gott sie versorgt hat und durchgetragen und bestätigt hat. Und dann irgendwie in Vers 13 sagt er, alle diese Leute haben die Verheißung Gottes eigentlich nur wie von Ferne gesehen. Und er sagt, sie haben das begrüßt, sie haben dem entgegengewunken und sie haben gesehen, manchmal irgendwie wie so durch so eine schmutzige Scheibe, dass mal eine Zeit kommen wird, wo wirklich Errettung da ist, dass eine Zeit kommen wird, wo wirklich Gott mitten bei den Menschen sein wird, aber keiner von denen ist dran gekommen. Und dann auf einmal steht dieser Engel bei Josef im Schlafzimmer und sagt, hey, jetzt ist die Zeit. Und das Kind, das deine Frau kriegt, das ist dieser Gott mit uns. Das ist das, worauf wir Juden irgendwie schon seit Jahrhunderten wartet. Das ist das, irgendwie, was all diese Glaubenshelden nicht gesehen haben, nicht mitgekriegt haben und nur wie von Ferne begrüßen konnten. Das ist jetzt wirklich da. Und das ist das, was Jesus auch total einzigartig eigentlich macht. Und es ist viel mehr als ein Prophet, der hin und wieder mal ein Wort Gottes hat und eine Vision hatte. Da war auf einmal Gott selbst mitten unter den Menschen. Und es hat damals, wie an diesem Tag, als Jesus geboren wurde, wirklich etwas ganz Neues angefangen, was es vorher in dieser Form nicht gegeben hat. Und die Ersten, die das so richtig mitbekommen haben, das waren die Jünger. Und Jesus hat sich ein paar Leute rausgesucht, 12, mit denen er ganz enge Gemeinschaft hatte. Die haben teilweise ihre Frauen mitgebracht. Manchmal waren noch viel mehr Leute da, die mitgezogen sind. Und diese 12 Leute haben zum ersten Mal erlebt, was es heißt, dass wirklich Gott mit uns ist. Und man stellt sich das vielleicht manchmal so vor, wenn man die Evangelien liest, dass das die ganze Zeit irgendwie immer bloß Hochphasen waren. Dass das die ganze Zeit nur Highlights waren und die ganze Zeit richtig Spaß in der Hütte war und dass es richtig abgegangen ist. Und sicherlich ist das so gewesen, dass die Jünger echt total fantastische Sachen erlebt haben. Und ich weiß, dass viele Christen sich das heute wünschen und sich sagen, Mensch, wenn ich doch damals mit Jesus zusammen gewesen wäre, wenn ich doch auch mal irgendwie aus dem Boot raus und auf den See hätte laufen können, wenn ich diese ganzen Sachen gesehen hätte, da würde ich echt meinen rechten Arm und mein linkes Bein für geben. Klar, wären ja auch wieder nachgewachsen, wenn Jesus dabei gewesen wäre. Aber irgendwie, das hätte ich so gerne mitgekriegt. Und ich glaube irgendwie, dass das nicht alles gewesen ist. Und dass die Jünger nicht immer bloß Jesus gesehen haben, wie er gerade irgendwie ein tolles Wunder getan hat oder wie die Pharisäer wieder Steine aufgehoben haben, um die kleine Truppe zu steinigen. Und dass es nicht die ganze Zeit bloß Predigen und Heilen und riesige Menschenmengen waren, sondern dass da auch unheimlich hohe Anteile einfach Alltag waren. Da wird berichtet, dass sie ein letztes Abendmahl gefeiert haben, ein letztes Mal zusammen Abend gegessen haben. Und das heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass sie vorher auch zusammen Abend gegessen haben. Und das ist ein unheimlich tolles Bild eigentlich dafür, wie Gott wirklich unter ihnen gewesen ist und wie Gott auch heute noch wie mit uns sein möchte, dass sie einfach mit ihm zusammen am Tisch gesessen haben und Fladenbrot gegessen haben und wie ein bisschen Wein getrunken haben, sich unterhalten haben über dies und das, vielleicht ein paar Fragen der Weltpolitik oder der Kommunalpolitik, mehr hat man damals wahrscheinlich nicht mitgekriegt, erörtert haben und sich über dies und jenes ausgetauscht haben oder so diese Phasen, wo sie gerade irgendwie von einer Stadt zur nächsten gegangen sind und 2 Tage da irgendwie schwitzend durch die Wüste marschiert sind und sich da irgendwie unterhalten oder keine Ahnung was haben. Vielleicht waren sie auch alle genervt, wenn wir den ganzen Tag 40 bei 40 Grad durch die Sonne geht, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen aggro sein irgendwie am Ende. Hey, keine Ahnung, was sie gemacht haben. Vielleicht haben sie ein paar Spiele manchmal zusammengespielt, aber es ist immer wieder eigentlich so im Neuen Testament die Rede davon, oder man merkt das immer wieder, dass Zeiten da waren, wo sie ganz normal mit Jesus zusammen gewesen sind. Und dann merkt man ja auch, oder man sieht das auch, wie als wenn die Jünger auf Jesus reagiert haben, dass sie es die ganze Zeit auch gar nicht verstanden haben, dass er wirklich der Messias ist, dass sie sich das kaum vorstellen konnten, dass dieser Jesus, den sie als ganz normalen Menschen kennen, wirklich der versprochene Retter ist und wirklich der Emmanuel ist, von dem Jesaja schon geredet hat. Und ich finde, eine der faszinierendsten Stellen dazu ist im ersten Johannesbrief der Anfang, wo Johannes sagt, hey, wir erzählen euch keinen Quatsch, sondern ich erzähle euch bloß das, wie von Jesus, was wir gesehen haben, was wir anfassen konnten, was wir, mit dem wir reden konnten, was wir sehen konnten. Also sie haben wirklich Erfahrungen mit diesem Jesus gemacht auf eine ganz und gar alltägliche Weise. Und da waren natürlich immer mal Highlights bei, wo man dann auf einmal irgendwie 20.000 Leute da hatte und keiner hatte ein bisschen Verpflegung mitgebracht und das musste ein Wunder getan werden oder wo Besessene gekommen sind und Jesus hat denen was ausgetrieben oder wo große Heilungen passiert sind. Und natürlich haben die Jünger das aufgeschrieben und haben das in ihre Tagebücher geschrieben, weil das so etwas Besonderes war. Aber es gab immer auch diese Zeiten, wo es ganz normal war. Und als Jesus dann gegangen ist, als er schon gestorben war, als er schon auferstanden war und so die letzten Minuten mit seinen Jüngern verbringt, so ganz kurz vor der Himmelfahrt, da hat er ihnen etwas unheimlich Tröstliches gesagt. Das ist der letzte Vers im Matthäus-Evangelium und er sagt ihnen, hey, es wird sich eigentlich nicht viel ändern, denn ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich werde ganze Zeit bei euch sein. Vielleicht nicht so, dass ihr mich sehen könnt, aber ich bin die ganze Zeit da und es wird nicht so groß anders sein als das, was ihr jetzt hier erlebt, weil ich gar nicht wirklich weggehe, sondern weil ich durch den Heiligen Geist bei euch bin und euch garantiert nicht verlassen werde. Hey, und das ist ein Versprechen, dass wir wirklich bis ans Ende der Welt geht und das Ende der Welt ist noch nicht da. Es ist also nichts, was mit dem Tod des Johannes oder so aufgehört hat. Sondern es gilt für jeden Nachfolger Jesu, für jeden, der Jesus annimmt. Gott ist die ganze Zeit bei uns. Und es ist sicherlich so, irgendwie, dass man ihn in den Alltagssituationen vielleicht nicht ganz so stark erlebt. Und wenn man irgendwie gerade im vollen Bus ist und genervt ist, merkt man es vielleicht gerade nicht so ganz toll. Oder wenn man irgendwie Hektik auf der Arbeit hat. Und man hat immer diese Zeiten, irgendwie deswegen, wo man ihn auch erleben kann, wo man eben zu Hause betet oder wo man im Gottesdienst ist, um einfach mir nochmal ein Gefühl dafür zu kriegen, dass das, was Jesus versprochen hat, wahr ist und dass er immer noch die ganze Zeit da ist. Aber eigentlich ist es so, egal ob wir es merken oder ob wir es nicht merken, das ändert nichts daran an der Tatsache, sondern die Tatsache bleibt, egal was wir machen, Jesus ist wirklich da. Und ich glaube, dass wir als Christen das manchmal irgendwie noch total alttestamentlich angehen. Und das ist bei uns eigentlich fast genauso wie bei den Propheten, der Königen damals mit den Propheten, dass wenn eine schwierige Situation da ist und man muss irgendwas entscheiden, dann betet man halt und fragt, hey Gott, was soll ich machen? Und macht dann, guckt in die Bibel oder ich frage irgendwelche anderen Leute und versucht Gottes Willen rauszufinden. Und man hat vielleicht auch die ganze Zeit so ein bisschen Angst davor, dass irgendwann mal das Wort Gottes irgendwie ganz spontan zu einem kommt und dann überführt. Das passiert dann manchmal irgendwie auch durch andere Menschen. Irgendwie dann kommen auf einmal die Ältesten auf einen zu und sagen, hey, wir müssen mal mit dir reden oder so. Der Moment, vor dem immer alle Angst haben, obwohl das meistens gar nichts Schlimmes ist. Und ich glaube, dass das etwas Grundfalsches ist. Es ist falsch, irgendwie so von Gott zu reden, zu denken, dass er immer in diesen Situationen nur da ist und nicht irgendwie ein Gefühl dafür zu haben oder ein Wissen dafür zu haben, dass es egal ist, wo ich bin, Jesus ist da. Und auch nicht nur, wenn ich eine schwierige Situation habe und mich darum kümmere, ihn zu spüren, ist er da. Und nicht nur, wenn irgendwie gerade ein Wort vom Herrn kommt und ich überführt werde und auf einmal merke, meine Güte, das ist doch Sünde in meinem Leben. Und auf einmal merke ich, ja, der Gott ist ja immer noch da. Sondern auch dazwischen, in den ganzen Alltagssituationen, ist Jesus einfach da. Und ich glaube, dass es für uns eigentlich etwas total Wichtiges ist, das zu verstehen, dass er uns nicht verlässt. Denn eigentlich ist das einer der größten Unterschiede irgendwie so von dem, was vom Alten Testament zum Neuen Testament passiert ist, dass wir keinen Gott haben, der irgendwie wankelmütig ist, dass wir keinen Gott haben, wo man unsicher sein muss, dass wir keinen Gott haben, der uns verlässt, wenn wir Unsinn gemacht haben oder gerade ganz besonders da ist, wenn wir ganz besonders heilig sind, sondern dass wir einen Gott haben, der immer eine positive Einstellung zu uns hat, der uns immer liebt, egal wie die Situation ist und der uns niemals in unserem ganzen Leben verlassen wird. Und ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, das so rüberzubringen, weil das sind auch nur Worte, die ich verwenden kann. Aber ich glaube, dass es für uns etwas Tolles ist, wir zu verstehen, dass Jesus wirklich der Immanuel ist, der Gott mit uns, der immer da ist, der immer auf unserer Seite ist, der uns immer helfen möchte und uns nicht verlässt. Und ich würde gerne nochmal dafür beten, dass das vielleicht passiert, dass das Wort irgendwie nicht im Kopf hängen bleibt, sondern dass es in die Herzen reingeht und dass wir es einfach glauben können, egal ob wir das spüren oder nicht. Und Jesus, ich bitte dich, dass du das machst. Und Gott, ich weiß das und ich glaube, du weißt das auch, dass es schwer ist, im Glauben wirklich zu leben und etwas zu glauben, was man nicht jeden Moment spürt. Aber ich bitte dich, dass du uns so im positivsten, möglichsten Sinne davon frei machst, dass wir nur das sehen, dass wir nur das glauben können, was wir sehen können oder was wir spüren können. Und dass du uns hilfst, irgendwie das annehmen zu können, was du uns versprochen hast. Und Jesus, ich danke dir, dass du bei uns bist und in jeder Situation. Jesus, ich danke, dass du jetzt bei uns bist. Und klar, jetzt kann ich es gut mehr glauben, weil ich es merken kann. Aber ich danke, dass du immer bei mir bist. Und ich danke dir, dass es bei jedem von uns so ist, dass du uns nicht verlassen wirst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns da reinbringst. Halleluja. Und ich glaube, dass Gott uns frei machen will oder dass Gott irgendwie einige frei machen will, ist immer schwer zu sagen, uns, und das klingt immer gleich so richtig groß. Aber ich denke, dass es immer noch viele Leute da sind, die Gott beschränken, wie auf so ganz bestimmte Momente im Leben. Und ich habe irgendwie jetzt gemerkt, so in der Woche, dass mir das selber auch so geht, dass ich irgendwie so meine Zeiten habe, in denen ich mich darauf ausrichte, Gott zu begegnen, und dass irgendwie so andere Zeiten da sind, wo mir das gar nicht so richtig wichtig ist, und habe gemerkt, irgendwie, dass ich mittlerweile irgendwie manchmal so dahin komme, irgendwie abends so eine Abhakliste zu machen, wo ich dann abhaken kann, okay, Bibel gelesen habe ich, gebetet habe ich auch, irgendwie die ganzen Sachen gemacht, aber irgendwie gar nicht mehr so sehr das Gefühl dafür hatte, dass sich Gott wirklich durch den ganzen Tag durchzieht, egal was ich gerade tue. Und ich glaube, dass er uns das geben möchte, irgendwie ein Verständnis dafür geben möchte, dass er sich durchzieht und dass er dabei ist, egal was wir machen. Und dass es eben nicht so ist, dass es Zeiten gibt, wo er ganz besonders stark da ist, und dass es nicht so ist, dass er in diesen geistlichen Zeiten, so wie wir uns das manchmal vorstellen, da ist und in anderen Zeiten nicht da ist, sondern dass Gott echt eine Konstante ist in unserem Leben, der immer da ist. Okay, Jesus, ich bitte dich, dass du das machst, und ich danke dir, dass du es tust, Herr. Amen. Gut. Dann werden wir jetzt ein bisschen Lobpreis machen.